Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Ich spoiler schon mal. Adidas Nachzahlen an der DAX-Spitze mit rund 10% plus. Dazu gleich mehr im Adidas-Interview. Aus dem Börsenradio-Studio hören Sie heute wieder Peter Heinrich. Der DAX ist wieder in Richtung 16.000 unterwegs, denn ein starker US-Arbeitsmarkt verdrängt Rezessionssorgen. Fachkräfte sind gesucht. Wir starten auch gleich mit dem Interview meines Kollegen Andreas Groß im Gespräch mit Konstantin Oldenburger von CMC.
Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, ich bin Marktanalyst bei CMC Markets.
Und wir gucken uns mal an, was sich so die Woche getan hat und wie sich die Charts darstellen. Beginnen wir mit unserem kleinen Marktüberblick. Der DAX ist ja fulminant gestartet in den eigentlich sehr schwachen oder einen der schwächsten Monate, den Mai. Nimmt einfach mal die 16.000 Punkte aus dem Markt, ja, und dann macht er kehrt. Also der 2. Mai ein sehr außergewöhnlicher Tag oder einfach nur eine klassische Bullenfalle?
Ja, ist eine schöne Analogie. Die kann man sogar weiterspinnen, wie Brücke sehen, Brücke sterben, 16.000 sehen und fallen. Sehr positiver Handelsstart wird umgekehrt und wir testen erneut die wichtige Unterstützung bei 15.700 Punkten. Bisher ist es gut gelungen, diese Marke noch zu verteidigen. Das bedeutet, die Bullen geben auch noch nicht auf. Und heute Morgen kommt so eine leichte Entspannung mit rein. Dazu führten jetzt zum Beispiel auch die Apple-Zahlen, die wir nachher nochmal ansprechen werden. Weiter ist dann auch jetzt das Gerücht, dass die US-Regierung und auch die Fed möglicherweise Short-Selling für die Banken, Regionalbanken verbieten wird. Also es geistert jetzt gerade durch das Internet. Bin ich sicher, ob das ein gutes Zeichen wäre, so einen Beschluss zu treffen. Ja, man sollte es nicht ausschließen. Gab es ja auch schon mal in der Vergangenheit, dass so ein Short-Selling-Ban dann verabschiedet wurde. Aber das beruhigt so ein bisschen die Nerven im Moment. Die Bankenkrise war ja eigentlich schon weg. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Und der Markt tut sich schwer, obwohl jetzt eigentlich die Zinspausen in Amerika immer wahrscheinlicher wird, wenn wir jetzt der Pressekonferenz von Jerome Powell am Mittwoch glauben dürfen. Und ja, im DAX auf jeden Fall die 15.7, sie hat gehalten, sie hält somit noch alles im grünen Bereich. Wichtig ist aber, dass wir die 16.000, die wir jetzt in dieser Woche kurz nach oben getestet haben, dass die dann auch in den nächsten Tagen wieder angesteuert wird, damit wir das Momentum wieder zurückbekommen.
Die Schlusskurse vom Freitag. Frankfurt, der DAX plus 1,44%, 15.961. MDAX plus 1,1%, 27.619 Punkte. Und in Wien, der ATX als Total Return plus 1,88% bei 6.888. Die Themen hier in diesem Podcast: Adidas Q1 2023, Sprecher Jan Runau. Warmlaufen im Übergangsjahr, Anzeichen eines Turnarounds in China. Euro Finance Weekly mit Andreas Scholz. Die Zinsreise ist noch nicht beendet. Neue Wackelbank, PacWest Bank Corporation. Wie soeben schon gehört, CMC Marktanalyst Konstantin Oldenburger. DAX, die Bullen geben nicht auf. Die 15.700 Punkte halten. Gold, Apple und Euro. Deutsche Grundstücksauktionen, CEO Plättner über Salzwiesen und gefangene Grundstücke, Branche hofft auf Maximum der Zinserhöhung. Und der Obstkorb auf dem Elektronikmarkt, Apple ist die Rosine, Samsung liefert Äpfel, Xiaomi Birnen. Q1 von Unidevice, Gewinn 230.000 Euro. Und hier nochmal der Hinweis, alle Interviews hören Sie in Langform unter börsenradio.de. Gehen Sie einfach auf die Webseite, vergeben Sie ein Passwort, geben Sie Ihre Mail.
Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
Mailadresse an und schon kann's losgehen. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen in Ihrem Lieblingspodcast-Portal. Ich danke Ihnen.
Quartalsbericht.
So, hallo, mein Name ist Jan Runer und ich bin Leiter Unternehmenskommunikation von Adidas.
Bleib mal kurz gedanklich bei Björn Gulden, der hat ja jetzt keinen leichten Job übernommen. Die Erwartungen sind hoch, jetzt strategische Fehler zu machen, wäre jetzt keine gute Idee. Jetzt mal aus Ihrer Sicht, wie waren denn jetzt die ersten 100 Tage? Gut, es sind mittlerweile schon ein paar mehr, aber 100 ist eine runde Zahl.
Ja, ganz klar. Also wir arbeiten die Dinge ab, die wir glauben, die wir machen müssen, um wieder nachhaltig erfolgreich zu sein. Dazu gehören zum Beispiel deutlich mehr Fokus auf den Sport zu setzen. Wir haben zum Beispiel gerade letzte Woche eine hervorragende Woche gehabt, was Besuche von Sportlern anging, hier bei uns auf dem Campus. Wir hatten die Michaela Schifrin da und haben die natürlich gefeiert als erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten. Wir hatten dann am Dienstag Zinedine Zidane da und Mitarbeitende von uns konnten mit Zinedine Zidane Padel spielen. Wir hatten dann am Wochenende unseren eigenen Weltrekord-Event, Running-Event Road to Record mit 140 unserer besten Läuferinnen und Läufern aus der ganzen Welt und Lauflegenden wie Haile Gebrselassie oder Mary Keitany da. Gleichzeitig hatten wir die wichtigsten Laufschuhhändler aus der ganzen Welt da. Wir hatten grundsätzlich unsere wichtigsten Kunden da. Und ich glaube, da sieht man, wo wir einen neuen Fokus legen, nämlich auf diese Sportbegeisterung, die Adidas als Marke immer ausgezeichnet hat, und auch diese Kundenorientierung, wieder sehr eng mit unseren Fachhandelspartnern aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, da kann man schon die vergangene Woche als sehr exemplarisch nehmen, wo die Stoßrichtung hingeht. Natürlich Björn Gulden, dann natürlich auch der die Partner hier alle begrüßt hat auf dem Campus, der viel Zeit mit ihnen verbracht hat und der selbstverständlich dann auch selbst bei unserem Laufevent Road to Record selber mitgelaufen ist.
War das eigentlich Ihre Veranstaltung, wo Haile Gebrselassie den Startschuss gegeben hat und dann mitgelaufen ist und die Pistole vergessen hat wegzugeben?
Das ist genau die Veranstaltung, über die wir sprechen, weil der Haile Gebrselassie ist auch mitgelaufen bei dem Jedermann- und Jederfrau-Lauf, den wir am Ende des Events organisiert haben. Und da sind über 1200 Läuferinnen und Läufer mitgelaufen. Weil wann hat man schon mal die Möglichkeit, im selben 5-Kilometer-Lauf anzutreten wie Haile Gebrselassie, Mary Keitany, Paris Jepchichir, also alles Marathon-Legenden, Lauflegenden, die Weltrekorde gebrochen haben, die Olympiasieger und Siegerinnen sind. Also fantastischer Event und ich glaube, das ist ein Fingerzeig, wo wir hingehen werden.
Ein Bild, was um die Welt gegangen ist und jetzt können wir das auch entsprechend einordnen. Und Haile Gebrselassie, nach 5 Kilometern ist er, glaube ich, noch nicht so richtig warm geworden.
Der Haile Gebrselassie hat sich nicht verändert über die 30 Jahre, die ich ihn kenne, weil da kann ich eine schöne Anekdote erzählen. Genau vor 30 Jahren habe ich die erste Pressekonferenz mit Haile Gebrselassie organisiert. Das war bei der Leichtathletik-WM in Stuttgart 1993. Wo wir all unsere Adidas-Athletinnen und Athleten vorgestellt haben vor den Medien. Haile war damals 20, niemand kannte ihn und hat sich natürlich auch niemand für ihn interessiert, weil die ganze Aufmerksamkeit galt natürlich amtierenden Olympiasiegern wie der Heike Henkel damals oder Christian Schenk, den Zehnkämpfer. Eine Woche später war Haile Gebrselassie Weltmeister über 10.000 Meter und hat damit dann seine beeindruckende Karriere begonnen und wo er ja dann noch weitere 9 Weltmeistertitel gewonnen hat, 2-mal Olympiasieger geworden ist und sage und schreibe 26 Weltrekorde aufgestellt hat. Und das war natürlich ein sehr schönes Erlebnis dann auch für mich persönlich, den Haile dann nach 30 Jahren wiederzusehen nach dieser ersten Pressekonferenz.
Wichtiges Thema, die Woche waren ja die Notenbanken und beide haben gesprochen, also die Fed in den USA, die EZB in Frankfurt. Und die Frage ist natürlich, was von dieser Notenbankersprache hat der Markt gehört? Was hat man verstanden? Was hat man interpretiert? Wie geht's jetzt weiter? Haben wir Peakzins erreicht? Gibt es eine Zinspause? Steigen die Zinsen oder gibt es schon wieder Aussicht auf sinkende Zinsen? Man kann es ja ganz gut ablesen an den Währungen. Wie hat jetzt ganz aktuell der Euro reagiert zum US-Dollar?
Also die Bankmeinungen, die Notenbankmeinungen, die sind relativ unterschiedlich. Die EZB nimmt jetzt plötzlich die taffe Haltung an und ja, da preist ja der Markt noch weitere Zinserhöhungen ein. Die EZB dürfte praktisch nochmal einen Schritt um die 25 Basispunkte in den nächsten Monaten, vielleicht schon im nächsten Meeting oder spätestens dann im Sommer, nochmal vollziehen. Und bei der FED schwenkt der Markt immer weiter dahin, dass die FED tatsächlich fertig ist. Jerome Powell hat auch diese Möglichkeit offen gelassen bei der Pressekonferenz. Das Ziel ist erreicht. Die FED ist eigentlich soweit durch. Wo es jetzt beginnt, unterschiedlich zu werden, ist die künftige Meinung. Der Markt, der preist ja in den USA Zinssenkungen dann ab Herbst bis zum Ende des Jahres ein. Da wollte sich der FED-Chef am Mittwoch gar nicht drauf einlassen. Der hat es kategorisch ausgeschlossen. Der hat eben auf die Projektion verwiesen, die FED eben jedes Quartal vornimmt. Da möchte er nicht von wegrücken. Also eine gewisse Diskrepanz der Meinungen von Markt und Notenbank. Was unterschiedlich auch verläuft im Moment, ist natürlich der Zinssatz. Den hat ja die FED jetzt auf den Mittelwert 5,12 gesetzt. Allerdings ist die kurzfristige Rendite bei den Zweijährigen deutlich drunter. Also wir haben da deutlich tiefere Werte. Und das zeigt eben, dass der Markt eben deutliche Zinssenkungen sieht. Und das schiebt jetzt auch den Euro nach oben. Wir sind auf ein neues Jahreshoch am Mittwoch angestiegen, konnten die 1,1090 erneut testen. Jetzt mit der EZB gab es jetzt eine kleine Korrektur, aber wir halten das hohe Niveau über der 1,10er-Marke. Interessant ist auch im Währungsverhältnis, dass ein bekannter Hedgefondsmanager in den letzten Tagen sich sehr positiv für den Euro geäußert hat gegenüber dem Dollar und er erwartet einen großen Anstieg vom Euro gegen den Dollar. Das war der Stanley Druckenmiller, der bei einem Vortrag eben genau dieses Szenario beleuchtet hat. Eigentlich auch sehr interessant, wann er praktisch diese Äußerung tätigt. Genau an dem Zeitpunkt, an dem wir eben an den Hochpunkten des Jahres sind. Und das hilft natürlich auch, ein positives Momentum zu kreieren. Und im Moment sieht es danach aus, als ob er nach oben durchgeht und dann in Richtung 1,14, 1,15, das sind dann die Höchststände des letzten Jahres, einlaufen kann. Und auf der Unterseite, ja, kann man die Tiefpunkte jetzt bei 1,0940 beobachten. Wenn die brechen, dann könnte es eine tiefere Korrektur in Richtung 1,08 dann geben.
Evotec fliegt wegen nicht fristgerechter Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichtes aus dem MDAX. Der Pharmaforscher war wegen eines Cyberangriffes in Verzug geraten. Dafür rückt SMA Solar in den MDAX. SMA Solar, die Aktie plus 7,3%. GEA erhöht die Prognose und der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones erreichte im ersten Quartal 21% mehr Umsatz auf fast 1,2 Milliarden Euro.
Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Konjunktur, Geldpolitik, aber auch sicherlich Banken.
Ja, und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Lass uns mal über Banken diskutieren. Ich meine, am Mittwoch erklärte die FED noch in ihrer Pressemeldung, dass das US-Bankensystem gesund sei. Naja, aber die Turbulenzen bei den Regionalbanken in den USA, die reißen ja nicht ab. Schon steckt ja schon die nächste Bank in der Bredouille. Und irgendwie gießt die FED mit ihrer Zinserhöhung doch noch weiteres Öl ins Feuer. Also die Geschichte mit der First Republic, Haken dran, JP Morgan übernimmt. Aber da gibt es schon wieder neuen Namen, die man sich merken muss. PacWest's Bank Corporation, die Aktie brach ja auch massiv ein.
Ja, kennen wir alle gar nicht so die Namen. Also einige kennen wir jetzt, andere lernen wir jetzt kennen. Peter, sehr interessant. Und ja, man könnte sagen, Bankenkrise reloaded und sie ist eigentlich nicht weg gewesen. In den Vereinigten Staaten muss man sich Sorgen machen weiterhin um viele kleinere Banken, Spezialinstitute, Regionalbanken, die in ihren Büchern sehr große Summen an Anleihen haben. Eigentlich etwas sehr völlig Verrücktes. Man hat Anleihen, wo man ja eigentlich sagt, Anleihen, vor allen Dingen Staatsanleihen, Peter, sind ja nun wirklich das Sicherste, was man haben kann. Problem ist nur, wenn es eben zu enormen Bewertungsveränderungen am Markt kommt, ausgelöst durch diese massive Zinswende, dann fallen eben die Kurse, die Preise dieser Anleihen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die man hat als Banker. Entweder man hat diese Anleihen im Handelsbuch. Wenn man sie im Handelsbuch hat, muss man sie quasi täglich neu bewerten. Oder man steckt sie in das Bankbuch, in die Bankbilanz. Da muss man sie nicht jeden Tag neu bewerten. Aber das Risiko ist natürlich trotzdem weiterhin da. Wenn man eine Anleihe bis zum Ende hält und der Anleiheemittent nicht kaputt geht, dann bekommt man ja die Anleihe zu 100% zurück. Es gibt Ausnahmen, das ist klar. Aber man ist eigentlich sicher unterwegs. In der Zwischenzeit bewegt sich aber natürlich der Kurs der Anleihe. Gehen die Kurse jetzt deutlich nach unten, muss dieses Risiko sich sozusagen widerspiegeln, berechnet werden, abgerechnet werden und sozusagen auch berücksichtigt werden in den Büchern der Bank. Und das ist das, was wir im Moment erleben. Es ist erst einmal ein Bewertungsrisiko und aus diesem Bewertungsrisiko ist ein Vertrauensrisiko geworden, ein Vertrauenseinbruch geworden. Mit den Korrekturen bei den Anleihen kam es eben zu Unruhe bei den Bankkunden. Und das ist das Schlimmste eben, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist in bestimmte Institute, gerade in die kleinen Institute, dann können sie massiv und ganz, ganz schnell in einen Strudel hineingeraten. Und das sehen wir immer wieder. Die Banken haben jetzt grundsätzlich keine Fehler gemacht, aber sie haben Risiken teilweise falsch eingeschätzt, müssen jetzt Bewertungen korrigieren. Das sorgt dann für diese Kettenreaktionen. Und das sorgt im Moment dafür, und das will ich noch abschließend sagen, dass wir eine enorme Bewegung haben, was die Einlagen anbelangt, weg von den kleineren Instituten, von den Spezialinstituten, hin zu den großen Riesen, zu den Wall Street Banken, wo viele Anleger sagen, wo viele Sparer sagen, da fühle ich mich sicherer, da habe ich keine Sorge um meine Einlagen. Diese großen Institute sind zu groß, damit man sie fallen lässt. Und die werden jetzt quasi aufgesogen, die saugen sich auf mit diesen Milliardeneinlagen. Also diese Einlagenwanderung, so will ich es mal bezeichnen, ist historisch einmalig und wird aber dazu führen, Peter, dass die Unruhe im amerikanischen Bankenmarkt nicht so schnell aufhört. Das ist ein Problem, was die Fed auch sieht. Und du hast zu Recht gesagt, sie gießt nochmal Öl ins Feuer. Sie hat zwei Probleme gleichzeitig. Sie muss einerseits sehen, dass sie die Inflation bekämpft. Da ist sie auch noch nicht durch und deswegen nochmal diese kleine Zinsanhebung. Auf der anderen Seite muss sie allerdings sehen, dass sie die Finanzstabilität in Schach hält. Die kann sich keine neue Finanzkrise erlauben. Und das ist und bleibt eine Gratwanderung, die Fed dort gehen muss. Wir könnten das auch nochmal auf die EZB projizieren. Wäre nochmal ein anderes Thema. Wir in Europa stehen etwas stabiler da, was die Banken anbelangt. Aber auch da ist es so, dass die EZB aufpassen muss, dass sie beides hinbekommt, die Inflationsbekämpfung, also die Rückkehr zur Preisstabilität auf der einen Seite und die Bewahrung der Finanzstabilität.
Wahre Geschichten, echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Auf der anderen Seite, die Präsidentin hat immer wieder klar gemacht, es gibt für sie keine Kompromisse zwischen diesen beiden Zielen. Aber es bleibt eine heikle Gratwanderung, auch in der Eurozone.
Mein Name ist Christian Pahl, ich bin Vorstandsmitglied der Unidevice AG.
Wie schaffen Sie es in diesem Dschungel der Neuerungen, der Updates, den Überblick zu behalten und auch letztendlich auf Ihre Kosten zu kommen?
Ja, also wir sind spezialisiert auf Apple-Produkte, sagen wir mal 90%, und da auch schwerwiegend der Fokus auf dem iPhone. Und da kommen, wenn es gut läuft, im Oktober eines jeden Jahres 3 neue Geräte raus. Und das ist etwas ganz Atypisches. Und diese Geräte haben eine treue Kundschaft, die gerne sozusagen von einem iPhone wieder auf das Neueste dann irgendwann umsteigen und nicht unbedingt dann auf Samsung oder Xiaomi oder andere Marken gehen. Und das ist sehr viel wert im Elektronikbereich. Wenn man jetzt aber sieht, dass Samsung der Mengenführer ist im Markt, haben wir natürlich auch ein kleines Segment. Je nach Quartal sind es 5-10% vom Umsatz, den wir mit Samsung-Geräten machen. Und dort kommen im Durchschnitt alle 1,5 Wochen kommt ein neues Gerät auf den Markt. Die bringen mehr als 30 neue Geräte innerhalb von 52 Kalenderwochen. Und das steht nirgends an einem schwarzen Brett, dass das jetzt auf einmal ein Auslaufmodell wird, sondern man merkt, oh, aus Holland kommt auf einmal dieses oder jenes Gerät günstiger. Und da muss man sagen, da ist irgendwas im Busch. Ja, und in Deutschland und in Tschechien, Polen, Ungarn, in anderen Ländern, wo wir einkaufen, kommen die vielleicht auch noch mal zu einem anderen Zeitpunkt auf den Markt. Das heißt, bei Samsung-Geräten muss man unglaublich aufpassen. Da ist das ja schwer, den Überblick zu behalten. Da muss man wirklich aufpassen. Und für den Kunden und den Konsumenten genauso. Der weiß auch nicht, ob das Gerät, das er sich heute kauft, vielleicht in anderthalb Wochen abgelöst wird durch einen Nachfolger und man dann sozusagen eigentlich hätte nächste Woche viel weniger bezahlt. Aber bei Apple ist das nicht so. Und deshalb sozusagen bezeichnen wir das als die Rosine und machen sozusagen mit den Äpfeln, dem Marktführer, nur eben das kleinere Geschäft, wollen aber immer vorbereitet sein. Und wir halten Xiaomi immer im Auge. Das ist ja eine chinesische Marke, sehr attraktiv. Aber das sind dann Birnen. Ja, und solange wir genügend so Rosinen bekommen und da den Zugang zu haben und auch den Absatz zu haben, fühlen wir uns damit nach wie vor am wohlsten.
Das neue Gebot, die Aktie, liegt nun bei 32 Euro. Worum geht's? Natürlich um die Software AG. Silver Lake hat offensichtlich auf Berichte über ein Konkurrenzangebot für die Software AG reagiert. Die Abschlussprüferaufsichtsstelle APAS hat gegen die Wirtschaftsprüfer von FlatEx die Giro ermittelt. Aktie minus 1%. Und Google will Falthandys bauen.
Steigen die Zinsen, sinkt in der Regel der Goldpreis, aber es gibt ja wohl auch Ausnahmen. 2050 US-Dollar, die Feinunze. Und dieses Hoch, was wir jetzt markiert haben, das sehe ich im längerfristigen Chart genau dreimal, nämlich 2023, 2022 und 2020. Und das jedes Mal im Mai.
Ja, ich glaube, der Mai ist ein sehr interessanter Monat, nicht nur für die Aktienmärkte, auch für den Goldpreis. Letztendlich genau Peaks in diesem Monat gesetzt. Im Moment positiv die Entwicklung, trotz Zinserhöhungen. Denn hier spielt jetzt diese Regionalbankenkomponente eine wichtige Rolle. Wir haben ja praktisch die Flucht der Einlagen, also Gelder werden verschoben in andere Investments. Da ist eben Gold unter anderem eins, da kann man auch den Bitcoin nennen, aber auch die Geldmarktfonds, die einen massiven Zufluss in den letzten Wochen gesehen haben. Und ja, Gold profitiert eben genau in diese Flucht-in-Sicherheit-Attitüde, die man ihm nachsagt. Und genau in dieser Woche, am Mittwoch, ebenfalls ein Spike auf ein neues Hoch. Das war jetzt nur Intraday, muss man jetzt noch nicht überbewerten. Aber es fehlen insgesamt ja 30, 40 Dollar, um praktisch dieses alte oder diese drei Peaks, die du gerade angesprochen hast, nach oben zu durchbrechen. Sollte das gelingen, wäre das sehr, sehr positiv für die nächsten Wochen. Und dann könnte auch eine Rallye insgeheim dann in Richtung 2300 Dollar erstmal anstehen. Auf der Unterseite kann man sich die 1969 Dollar Marke merken. Solange diese nicht unterschritten wird, ist der Aufwärtstrend ja gut intakt und kann dann eben weiter nach oben aufgelöst werden.
Mein Name ist Michael Plättner, ich bin öffentlich bestellter, vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
Jetzt, wo Sie das erzählt hatten, da hat jemand Geld auf dem Konto und will das jetzt investieren in ein Grundstück. Bei dem Durchblättern Ihres letzten Katalogs, da habe ich seltsame Blüten gefunden. Ein Grünstreifen hier in München, wir sind jetzt gerade in München, den hatten Sie angeboten für 500 Euro. Und der ist weggegangen, ich habe dreimal hingeguckt, für 30.000. Und da ist ein Bild drin, das ist wirklich ein Grünstreifen. Gut, es ist Maximilianstraße, ja. Aber es ist ein Grünstreifen, der vielleicht 30, 40 Zentimeter breit ist. Dafür vielleicht relativ lang. Was macht man mit so einem Grünstreifen? Warum zahlt man so viel Geld? Oder warum liegt man mit dem Anfangsgebot von 500 Euro so sehr daneben?
Die Geschichte ist die, das ist ein Restant eines luxemburgischen Immobilienfonds gewesen. Das war das letzte Grundstück, was sie noch hatten, bevor sie den Fonds zumachen können. Wahrscheinlich gehörte denen das Gebäude davor und beim Abverkauf von Wohnungen oder wie auch immer ist es irgendwie vergessen worden, übrig geblieben. Man hatte den einfach noch und wollte den gern loswerden. Das Startgebot war denen egal. Angesichts der Fläche und der Nichtnutzbarkeit, also das war nicht nur nicht zu nutzen, es hatte auch keine Zuwegung zu einem öffentlichen Straßenland, das war praktisch ein gefangenes Grundstück. Es war zwischen 2 und 6 Meter breit und eben entsprechend lang, 100 noch was Meter. Nicht zu nutzen, da machen wir eben solche Preise, nicht? Da sagt man eben, gut, da wird schon irgendeiner für kommen und dann kamen eben mehrere. Ich glaube, auch da waren Dutzend Gebote drauf. Die lustigsten Ideen von ich stelle mir meinen Liegestuhl dahin, bis ich mache da eine DHL-Box, Abholbox hin und also was die Leute alle so für Ideen hatten. Am Ende haben das eben Leute gekauft, die eben in der Nachbarschaft schon engagiert sind und das einfach arrondiert haben. Aber sie mussten sich eben gegen viele Bieter durchsetzen.
Ja, das sind so nette Geschichten, wo man als Laie drüber stolpern kann. Was ist denn da los? Aber ernsthaft, wie weit für Sie als Fachmann sind denn die Immobilienpreise runtergegangen? Ich weiß, das ist immer schwierig, Immobilien, da gibt es Gewerbe, da gibt es Büro, da gibt es Wohnen, da gibt es Bauflächen. Kann man da irgendwie eine Hausnummer nennen?
Tatsächlich muss man das extremst differenzieren. Also ich kann sagen, um mal so ein paar Hausnummern zu nennen, Renditeobjekte, Mehrfamilienhäuser zum Beispiel in Gemeinden, wo ein Aufteilungsverbot besteht, also wo ich keine Exit-Möglichkeit habe, zu sagen, ich teile das in Eigentumswohnungen auf und verkaufe. Dann kaufe ich also eine Renditeimmobilie aus Renditeerwägungen. Ende der 2021, Anfang 2022 wurden die gehandelt für 25, 28-fache Miete, vielleicht mal 30-fach, also mit 3% Rendite. Das zahlt natürlich keiner mehr, wenn er gleichzeitig fast 4% für die Finanzierung bei der Bank zahlen muss. Die sind natürlich extrem runtergegangen. Die werden wieder auf einem Niveau gehandelt wie vielleicht 2020, vielleicht mit der 18-fachen Miete, 19-fachen Miete, sowas in der Art. Andere Bereiche, ich gehe jetzt mal in den Heimatmarkt Berlin, wo wir nur herkommen. Eigentumswohnungen in Berlin haben so gut wie gar nichts verloren, weil Aufteilungsverbot, es kommen keine Altbaueigentumswohnungen nach, es wird kaum neu gebaut aufgrund der bekannten Situation. Da hat man also einen Bestand, mit dem man irgendwie agieren muss, aber die Nachfrage ist ja da, der Zuzug ist da, die Leute wollen ja was kaufen, das heißt, da sind die Preise praktisch überhaupt nicht verändert worden. Und so muss man das eben Segment für Segment und Lage für Lage im Grunde durchdeklinieren, um irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. Natürlich da, wo die Preise am höchsten waren, ist das Potenzial, dass man auch mal was verliert, am größten, und da, wo die Preise sowieso schon niedrig waren, da wird sich kaum was getan haben.
Noch ein, zwei Statistiken. Die Auftragseingänge der deutschen Industrie ist im März um 10,7% zum Vormonat eingebrochen. Analysen: die DZ-Bank senkt das Kursziel für Ford von 11 Dollar auf 10,50 Cell, und auch die DZ-Bank erhöht das Kursziel für Intesa San Paolo von 2,80 auf 2,90 Euro bei.
Du hattest angesprochen, Apple, gucken wir uns jetzt hier die Zahlen bzw. auch den Chart natürlich an. Apple seit Beginn des Jahres gestiegen von 120 auf 150 Euro. Ich habe das hochgefunden bei 170 Euro, das war gar nicht so lange her, im August 2022, also vergangenes Jahr. Gestern also die Zahlen, wie siehst du die Chancen, dass wir dieses Hoch bei um die 170 wieder erreichen?
Genau, also die Zahlen sehr gut. Apple hat die Gewinnerwartungen übertroffen und auch die Umsatzerwartungen übertroffen. Man kann auch sagen, dass die vorherigen Warnungen im Bereich der Mobiltelefone und Computerchips jetzt erstmal übertrieben waren. Apple konnte das jetzt gut herausmanövrieren. Die Aktie profitiert, einer der besten im Moment in den jeweiligen Indizes mit den anderen großen Tech-Werten wie Meta, Nvidia, AMD und so weiter. Ja, was kann man sagen? Noch tut sich die Aktie schwer. Wir haben das Hoch dann im August 2022 gesehen, wie du es gerade angesprochen hast. Das ist auch diese große Widerstandsbarriere. Da muss der Kurs praktisch drüber, damit sich ebenfalls Momentum entwickelt. Die Frage wird sein natürlich, ob diese Schwäche in den Computerchips weiter bestehen bleibt, auch sich dann fortsetzt. Dann wird es irgendwann, denke ich, schwierig, sich dem Markttrend zu entziehen. Da wird auch eine Apple nicht davon befreit sein, und irgendwann dürfte das sich dann negativ auf den Kurs auswirken. Allgemein kann man aktuell sagen, solange der Markt über der 157-Dollar-Marke notiert, ist es okay. Dann braucht man eben Zeit, Geduld, bis eben diese obere Barriere bei ca. 180 Dollar gebrochen werden kann. Das gilt es dann weiter zu beobachten. Warren Buffett hält ebenfalls noch an seiner Position fest, ist, denke ich, zufrieden mit der Performance. Deswegen könnte man auch mit einem Auge auf ihn schielen, wie er reagiert. Wenn man da schon investiert ist, denke ich, ist er ein ganz guter Schrittgeber für diesen Wert.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de